Also ich nehme mir die echten 30 Minuten, jetzt haben wir ein kleines bisschen im Verzug, das ist halt so beim Wechsel, aber 30 Minuten werde ich brauchen. Mein Name ist Christina Buchner, viele von Ihnen haben den Namen schon gehört, weil ich auch viel publiziere, aber wenn nicht, das ist auch kein Drama. Ich war 40 Jahre im Bayerischen Schuldienst, habe als Lehrerin viele Klassen geführt, war 16 Jahre Schulleiterin im Landkreis München und werde Ihnen heute erzählen über systemisches Arbeiten beim Lesetraining. Das haben Sie ganz faszinierende Möglichkeiten gehört von Herrn Professor Banner, wie man Kinder erreichen kann. Und ich stelle Ihnen jetzt ganz was anderes vor, was sehr, sehr einfach ist, aber wie ich meine, etwas, was wunderbar auch ergänzend sein kann zu unseren technischen Möglichkeiten, die ja fantastisch sind. Systemisches Arbeiten beim Lesetraining, dieses Systemische, heißt, in Anlehnung an die Terminologie von Moreno im Psychodrama, der vom sozialen Atom spricht, möchte ich vom pädagogischen Atom sprechen, das heißt, von den Personen, die in die Lernerfahrungen des Schülers involviert sind, die diese begleiten, die manchmal positiv, manchmal auch negativ auf diese Lernerfahrungen einwirken. Und systemisches Arbeiten heißt, dass nicht nur die Lehrperson allein, sondern irgendjemand aus diesem pädagogischen Atom noch dazukommt. Wie genau, das werde ich dann einzeln noch erläutern, natürlich. Zunächst einmal, wenn wir systemisch arbeiten, das heißt, wenn wir uns aus diesem pädagogischen Atom einen Helfer holen, dann müssen wir so eine Hilfsaktion installieren. Installieren heißt, ich muss erklären, warum ist das wichtig, was hast du davon, du Kind, aber auch du Helfer, und ich muss überzeugen, ich muss Argumente bringen. Darüber werde ich sprechen, wie geht es? Dann, wenn ich so ein Hilfsprogramm starte, muss ich dieses Programm als Trainer, als Lehrer, gleichgültig, als derjenige, der von der fachlichen Seite begleitet, muss ich das aufbauen, ich muss es überprüfen und organisieren. Ja, darüber spreche ich. Das, was ich Ihnen vorstelle, ist sehr, sehr einfach. Es ist wirkungsvoll, aber es ist so einfach, dass ich vorher ein wenig die pädagogische Peripherie auch besprechen möchte, denn gerade so einfache Sachen neigen auch oder haben die Gefahr in sich, dass sie vielleicht auch geringgeschätzt werden. Das ist also mein Hintergrund, wie komme ich dazu, Ihnen so was ganz, was Einfaches, aber Wichtiges, Ergänzendes zu empfehlen. Also ich war 40 Jahre in den Klassen gestanden und ich habe immer die ganzen 40 Jahre, so wie ich es nenne, qualitativ evidenzbasiert unterrichtet. Und qualitativ evidenzbasiert, also das ist jetzt ein Neologismus, den ich geprägt habe, evidenzbasiert kennt man, aber die Evidenzbasiertheit, die uns im schulischen Umfeld immer wieder begegnet, heißt, wir haben eine Lernmethode evaluiert und mit dieser Methode werden also Kinder unterrichtet und es wird eine Vergleichsgruppe unterrichtet, nicht mit dieser Methode, und die eine Gruppe hat dann nach einem halben Jahr in einem Lesetest einen Fortschritt gemacht von 2,9 Punkten und die andere hat einen Fortschritt gemacht von 1,7, also das ist quantitativ. Qualitativ, ich möchte es Ihnen erklären, heißt in meiner Terminologie, ich habe immer eine große Leidenschaft gehabt fürs Unterrichten und es war immer mein erklärter Wunsch, möglichst viele Kinder dazu zu bringen, dass sie lernen mögen. Ich habe mir diese Kinder angeschaut, Klassen sind ja ein Sozialorganismus zunächst einmal, und in diesem großen Organismus, Klasse, gibt es die kleinen Organismen, einzelne Kinder. Und ich habe mir sowohl den Organismus Klasse als auch die einzelnen Kinder angesehen. Und wenn es irgendwo gehakelt hat beim Lernen, also wenn Probleme auftraten, Unlust, Frust, Misserfolge, dann habe ich überlegt. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte der Hintergrund sein? So was nennt man Hypothesenbildung. Und dann habe ich aus dieser Hypothese abgeleitet, welche Interventionen könnte ich machen. Und dann habe ich hinterher geschaut, waren diese Interventionen erfolgreich, also war meine Hypothese verifiziert oder falsifiziert. Und wenn es nicht geklappt hat, habe ich mir eine neue Hypothese gebildet. Und dieses dauernde Reflektieren des Unterrichts, der Qualität, dieses dauernde Arbeiten an Möglichkeiten, wirklich Kindern gerecht zu werden, das nenne ich qualitativ evidenzbasiert. Und jetzt, bevor ich zu diesem einfachen Training komme, zu diesem einfachen, wirkungsvollen, Training, ein bisschen was über das Lesen. Alle Leser gehen den gleichen Weg, um lesen zu lernen. Stanislas Dehaene ist einer der neueren Leseforscher, lehrt in Frankreich, Universitätsprofessor, hat in einem wunderbaren Buch über das Lesen geschrieben, was Lesen in unserem Gehirn bewirkt, nach Marianne Wolf, wie wir es unterstützen können und welche Wege wir gehen. Also er sagt, und andere sagen das auch. Alle Leser gehen den gleichen Weg, das heißt, wir haben zuerst die logographemische Phase. Das ist, die Kinder wissen schon, da schreibt man was auf und dieses, was man aufschreibt, das bedeutet was. Die Mama schreibt einen Einkaufszettel, man kann eine Notiz schreiben, komme erst später nach Hause. Also das. Die Kinder haben vielleicht auch schon einzelne Buchstaben beim Vorlesen. Also meine Tochter hat dann zum Beispiel gefragt, welcher, wenn ein König eine Rolle spielte, welcher von denen ist ein K? Ja, dann habe ich sie gezeigt, also sowas. Oder sie können ihren eigenen Namen schreiben, das ist diese Vorstufe. Kinder wissen, dass Schrift was bedeutet, aber sie können noch nicht lesen, die logographische Stufe. Dann kommt die phonologische Stufe und diese phonologische Stufe, das ist die, auf der die Kinder dann wirklich das Lesen lernen. Wo der Bezug hergestellt wird zwischen dem Graphem und dem Phonem, wo das Verschmelzen gelernt wird, wo die Kinder erst einmal langsam, buchstabierend, entziffernd lesen und dann lesen sie schneller und dann haben sie schon einzelne Segmente, die sie abgespeichert haben, die sie abrufen können beim Lesen. Also diese phonologische Stufe. Und dann, wenn alles gut geht, dann werden die Kinder orthografische Leser, das heißt manchmal auch lexikalische Leser. Und das ist dann die Stufe, in der Geschichten einfach da sind. Ich schaue hinein, ich lese, ich bin fasziniert. Und auf diese Stufe zu kommen, das ist was Geheimnis. Wenn wir jetzt mit Kindern arbeiten, die im Lesen Probleme haben, dann bewegen wir uns irgendwo erst einmal zwischen logographemischer und phonologischer und dann wird unser Hauptaugenmerk auf die phonologische Stufe gerichtet sein. Also auch das, wie können die Kinder sich die Buchstaben merken, wie können sie verschmelzen und so weiter. Also da sind wir. Wenn wir jetzt dieses Lesetraining, das ich anbiete, anschauen, dann werde ich den didaktischen Ort dieses Lesetrainings festlegen, wo setzt dieses Lesetraining ein. Aber vorher möchte ich Ihnen noch sagen, worüber spreche ich jetzt nicht. Denn ich habe einen Aspekt herausgegriffen, einen einfachen, einen aus dem Magma des Lesenlernens habe ich also einen Einzelaspekt herausgeholt. Über diesen spreche ich und der ist sehr, sehr wichtig. Aber damit Sie nicht meinen, ich sei der Meinung, das ist Lesenlernen, möchte ich Ihnen natürlich auch sagen, worüber spreche ich jetzt nicht, obwohl ganz klar ist, dass das fürs Lesen wichtig ist. Worüber spreche ich nicht? Dann auf der phonologischen Stufe, auf der die Leselernprozesse stattfinden. Zunächst einmal etwas, was ganz, ganz wichtig ist fürs Lesenlernen, worüber ich jetzt aber nicht spreche. Das ist das Benenntempo, das heißt, oder die Benenngeschwindigkeit. Wie schnell kommen optische Eindrücke, die ich gewinne, als Sprache wieder raus? Das heißt also jetzt, das hier ist ein Pullover, das ist eine Birne, ein Zelt, ein Auto, eine Gitarre, ein Schirm. Dieses Benenntempo von Gegenständen ist die Grundlage dafür, dass später Buchstaben gespeichert und schnell abgerufen werden. Darüber rede ich jetzt aber nicht, was man da machen kann. Ich weiß auch sehr, dass das visuelle Speichern der Buchstaben dann ganz wichtig ist. Darüber rede ich jetzt aber auch nicht. Das ist im Leselehrgang vor dem, was ich mache. Auch die visuell-auditive Verknüpfung ist unglaublich wichtig. Was heißt das jetzt? Wie kommt der Buchstabe zum Wort? Wie spreche ich? Welche Motorik brauche ich? Und die auditive Segmentierung, das heißt, also fürs Lesen lernen ist auch unglaublich wichtig, wenn ich Sprache höre. Wir alle wissen, wenn wir eine Fremdsprache hören, irgendwo, und wir sind im Ausland, und selbst wenn wir Grundzüge dieser Fremdsprache beherrschen, fällt es uns viel, viel schwerer, jetzt das Gesprochene zu entziffern, als die gleichen Sätze zu lesen. Warum? Weil ich da die optische Segmentierung der Wörter habe. Und das muss ich phonetisch segmentieren aus dieser Sprache. Da es nicht meine Muttersprache ist, fällt mir das wesentlich schwerer. Und die Kinder beim Leselernprozess müssen das auch. Und auch die optische Segmentierung, dass ich Grapheme rausziehe aus den Wörtern, auch darüber, das ist jetzt nicht das Thema. Und es ist auch nicht das Thema, wie Laute verschmelzen, wie ich das übe. All das ist nicht das Thema. Genauso ist jetzt nicht mein Thema, oder das Dekodieren, Rekodieren, ne? da sind wir auf dieser Stufe des phonologischen Lesenlernens. Auch die Basics sind jetzt nicht das Thema. Mir ist es deshalb so wichtig, dass Sie nicht meinen, mein Lesedenken wäre so verengt und würde sich nur auf das beziehen, was ich Ihnen vorstelle. Ich stelle Ihnen einen Aspekt, einen Schlüsselaspekt, einen sehr wichtigen vor. Aber nicht das, was zum Lesenlernen alles gehört. Also es gibt ja dann auch noch unspezifische Basics. Zum Beispiel die neurologische Entwicklung eines Kindes, also die Koordination, die Überkreuzbahnung, kommt das Kind über die Mittellinie, dann ist es überhaupt in der Lage, die saccadischen Augenbewegungen auszuführen, die beim Lesen ja so wichtig sind, diese Blicksprünge zu machen. Oder sind am Ende persistierende frühkindliche Reflexe da, die das Lernen behindern. Das sind alles eigene Themen. Genauso ist natürlich die ganze Sprachkompetenz, Sprachmotorik, wie deutlich spricht ein Kind, kann es alle Laute bilden, versteht es überhaupt, was gesagt wird. All das gehört zum Lesenlernen und ist ein Bereich, aber der Bereich, über den ich jetzt spreche, ist die Übung. Und der ist ein Bereich, der zunächst einmal etwas gering geschätzt wird. Es gibt so viele tolle Sachen und Spiele und alles ist fantastisch und es ist auch sehr wichtig, dass es die gibt. Aber dieses fast ein bisschen kalvinistische Wort Übung, das riecht so ein bisschen unattraktiv. Und dennoch ist es so, so wichtig. Denn was wollen wir? Wir wollen, dass die Kinder zum lexikalischen Lesen kommen. Dass es leicht wird, dass eine Geschichte eingeatmet wird. Ich lese sie und sie lebt in mir. Das ist der Leser. Lesen ist faszinierend. Aber wie kommt er dahin? Denn wir sind jetzt erstmal beim entziffernden Lesen, beim buchstabierenden, beim langsamen, beim immer ein bisschen schneller werdenden Lesen. Und diese Schwelle zu überwinden, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und damit Sie sehen, wie wichtig diese Schwelle ist, was da alles an Bedeutung in der Luft hängt, wie so Gewitterwolken hängen in der Luft, möchte ich Ihnen einige Zahlen sagen, die uns nachdenklich machen sollten. Denn wir wollen ja alle, die hier sind, Kindern diesen Leseweg erleichtern oder überhaupt den Lernweg erleichtern. Wenn ich Ihnen jetzt einige Zahlen nenne, dann könnte man einfach überlegen, wie gibt es denn das? Und dazu wäre es da, dass man überlegt. Zum Beispiel, funktionaler Analphabetismus in Deutschland. 14,5% der Erwachsenen sind funktionale Analphabeten, das entspricht einer Zahl von 7,5 Millionen. In der Literatur heißt es, manchmal für Österreich existieren noch keine gesicherten Zahlen, andere nennen irgendwelche. Also da, ich habe jetzt die deutschen Zahlen genommen, die sind von der Zentrale für politische Bildung in Deutschland. 14,5% der Erwachsenen. Wie ist der funktionale Analphabetismus definiert? Er ist so definiert, dass alle diese Leute mal lesen gelernt haben. Das ist grundsätzlich irgendwie wissen, wie es geht. Das heißt, es sind Leser, die auf einer Wortebene sind, die vielleicht auch kurze Sätze mühsam entziffern können. Das sind die Leute, die, wenn ein Formblatt aufzufüllen gilt, die sich dann auf den Enden die Hand einhitzen und sagen oder verbinden und sagen, ich habe eine wehe Hand, bitte füllen Sie es mir doch aus, ich kann nicht schreiben. Die Leute haben unglaubliche Strategien, um zu verbergen, dass sie nicht lesen können. Funktionale Analphabeten. Aber dann haben wir noch eine ganz große Gruppe, 25,9% der Erwachsenen in Deutschland, die kaum mit der Schriftsprache zurechtkommen, die also auch bei einfachen Texten, wenn sie sie verschriften, gröbste Fehler machen, die mühsamst mit Sprache umgehen. Und wenn wir überlegen, dass das 40% der Erwachsenen sind, dann müssen wir uns schon fragen, wie kommt es zu dieser Zahl? Und können wir auf dieser Ebene, auf der wir arbeiten, vielleicht den einen oder anderen davor bewahren, in eine dieser Schublade zu rutschen? Denn das ist ja eigentlich unser Ziel, oder war es in der Schule zumindest immer meine. Wir haben ja immer gesagt, wenn ich nur in einer Klasse, wenn ich nur zwei Kinder pro Jahr vor so einem Schicksal bewahre, dann habe ich schon was Gutes getan. Aber ich wollte natürlich alle davor bewahren, das ist eh klar. Der Ehrgeiz oder der Wunsch oder der Idealismus ist ja groß, wenn man mit Leidenschaft mit Kindern arbeitet. Dann gibt es ebenfalls eine Studie, die uns vielleicht diesen Aspekt des Übens und der Menge ein bisschen attraktiver macht. Das ist die Hart-Brisley-Studie, Betty Hart und Todd Brisley, zwei amerikanische Forscher aus Kansas und Alaska, haben untersucht, wie das Sprach- und Sprechverhalten in der Familie mit den Kindern ist. Sie haben 2,5 Jahre lang Familien begleitet, waren einmal in der Woche dort, waren lange dort, haben Notizen gemacht, haben also Aufzeichnungen auch über das Sprechen gemacht und wir sind zu folgender quantitativen Einschätzung gekommen. Kinder aus gut literalisierten Familien, also aus Bildungsbürgertum, die haben bis zum Alter von knapp 4 Jahren, die Studie ging, bis die Kinder ein bisschen unter 4 waren, so 3, 4 sozusagen, und die Anzahl der Wörter wurde gemessen oder ermittelt, die Anzahl der Wörter, also die Kinder im Dialog gehört haben, die man zu ihnen spricht. Das heißt also, ich kann zu einem Kind, von dem ich möchte, dass es sein Spielzeug aufräumt, wo ich sage, aufräumen, ein Wort. Ja. Oder ich kann sagen, du Franzi, jetzt ist Zeit, sei doch so nett und räum dein Spielzeug auf. Ja, Mama, das ist so viel. Geh weiter, Franzi. Schau her, wir tun die ganzen Lego-Steine in die Ohren, die Schachtel, die Hälfte. Jetzt sehen Sie mal, wie viele Wörter. Aufräumen. Ne?
Ja.
Das heißt, wir haben, bis Sie, also 3, 4 sind diese Kinder, 45 Millionen Wörter gehört. 45 Millionen. Die Kinder aus, also ich habe immer mit dieser Schicht, habe ich ein bisschen ein Problem. Ich sage halt jetzt, wie es da steht, weil ich, irgendwie jeder Mensch ist so wertvoll und mir fällt es immer ein bisschen schwerer zu sagen, du bist die Schicht und du bist die. Aber das, was euch jetzt so heißt, Arbeiterschicht. Na, ordentlich und so weiter, so nennen sie es halt. Da haben die Kinder 26 Millionen gehört. Und von den sogenannten Unterschiedskindern 13 Millionen Wörter. Und hart russisch sprechen auch vom 30 Millionen Loch. Das heißt also 30 Millionen Wörter mehr haben diese Kinder gehört. Das heißt, es ist sehr wohl ganz wichtig, dass bei Sprache hier auch mit der Dimension Dauer und Menge dealen. Dann die Professor Monika Axelsson von der Universität Stockholm hat sogar in Salzburg vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten. Die sagt, für den Spracherwerb, dass ein Kind alles das, was es bewegt, ausdrücken kann, dass es seine Gefühle ausdrücken kann, alles, was es erlebt hat, braucht es ungefähr 12.000 bis 15.000 Stunden dialogische Sprechübung. Nicht vom Kassettenrekorder, nicht dialogisch, von einem echten, lebendigen, schnaufenden, atmenden Menschen. 12.000 bis 15.000 Stunden.
Begleiten.
Und dann gibt es noch die Vorlesestudie der Stiftung Lesen aus dem Jahr 2012. Wie viele Stunden haben die Kinder vorgelesen gekriegt bis zum Schuleintritt? Und da geht die Schere unglaublich weit auseinander. Die wenigsten 24 Stunden und die bestgelesenen Kinder sozusagen 1.700 Stunden. Das heißt also, wir haben hier wirklich mit Zeit zu tun. Und jetzt bei meiner Präsentation sind ein paar Dinge hinein. Ich habe die Präsentation zuerst dem Mario Engel geschickt und danach habe ich sie daheim durchlaufen lassen und gesehen, dass meine Animationen manchmal ein bisschen verrückt spielen, aber ist nicht so schlimm. Computer ist nicht mehr Stärke, Lernen ist mehr Stärke.
So.
Also, jetzt, okay, und da entziffern, hat man sich auch vertan. Aber ihr wisst ja, was es heißt,
ja.
Entziffern.
So. Bravo. Ja.
Aber meine Botschaft ist ja nicht, ich kann gut Computer, meine Botschaft ist, ich kann gut unterrichten.
Ja.
Das Buchstabieren, den Sie lernen, das ist diese phonologische Stufe. Und lesen, wie atmen, da wollen wir rauf. Und wie kommen jetzt die Kinder auf diese Stufe 3, auf diese dritte Leseetappe? Und das wäre also die letzte Frage. Wenn ich jetzt sage, 100 Stunden Leseübung, dann nach den vorherigen atemberaubenden Beispielen, 30 Millionen Wörter und 12.000 bis 15.000 und, ist 100 Stunden ja nicht viel. Und wenn wir überlegen, dass wir, wenn wir Skifahren lernen, Tennis lernen, 100 Stunden, ist eigentlich nicht so die Masse. Aber 100 Stunden ist wahnsinnig viel, wenn ich ein wirklich stringentes Training mache. Und wie kann ich das machen? Und wie kann ich die Leute dazu kriegen? Das ist meine Botschaft. Denn ich habe sehr, sehr viele Eltern im Laufe der Jahre dazu gekriegt und sehr, sehr viele Lehrer dazu gekriegt und sehr, sehr viele Kinder dazu gekriegt und sehr, sehr viele Omas dazu gekriegt. Also das möchte ich mit euch teilen. 100 Stunden. Jetzt noch einmal. Hier ist also unser Delinquent, das ist jetzt wieder der Franzi. Der Franzi sitzt also jetzt vor seinem Buch und er hat eine Lehrperson. Ob das jetzt ein Lerntrainer ist oder ob das eine Lehrerin ist, das ist die Fachperson. Und wenn die zwei jetzt miteinander versuchen, den Franzi ein bisschen weiterzubringen, dann ist es eine dyadische Beziehung. Das ist ja die erste Beziehung, die das Kind auch hat, das Säugling, die dyadische Beziehung zur Mama. Aber mit dieser Dyade kommen wir gerade bei den Kindern, wo es hakelt, nicht so sehr weit. Denn wir sind ja zu wenig, wir Lehrpersonen sind ja zu wenig mit dem Kind beieinander. Das heißt, wir müssten aus dem pädagogischen Atom irgendjemand dazu nehmen. Und das wäre dann, wenn wir auf der anderen Seite jemanden haben, jetzt habe ich einen Papa hinter mir, es nicht immer die Mamas sind, aber es könnte auch ein Opa sein, es könnte ein großer Bruder sein. Okay. Jemand aus dem pädagogischen Atom, der jetzt von der anderen Seite des Bezugsgeflechtes kommt. Eine Triade. Das heißt, von zwei Seiten wird jetzt das Kind gehalten. Das ist immer das Erste, was ganz, ganz wichtig ist. Aber wie bringe ich die alle dazu? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich muss also eine Übung installieren. Und wenn Sie jetzt sagen, 100 Stunden, wie soll das gehen? Geduld, Geduld, wird alles erklärt. Jetzt erst einmal, wir müssen es installieren. Die Installation heißt jetzt, hier ist die Fachperson, die muss erst einmal überzeugen. Die muss erklären, warum ist das so wichtig. Dann muss sie das Material oder die Übungssequenzen aufbereiten, sie muss anleiten und ganz, ganz wichtig, sie muss es auch kontrollieren. Denn sonst sind wir wieder bei dem, ja, ja, wird schon gemacht, aber es ist eigentlich nicht. Dann haben wir unseren Franzi. Der Franzi, das ist jetzt der, der lernen muss. Und wir wissen alle, Lernen ist kein Bring-in-Prozess, es ist ein Take-in. Das heißt, der Delinquent muss selber tätig werden. Wir können ihm helfen, wir können ihn unterstützen, wir können Material bereitlegen, aber letztendlich, er muss tätig werden. Dazu muss er wollen, das hat auch vorher der Thomas gesagt, die Motivation ist unglaublich wichtig, er muss es einsehen, dass es ihm was bringt und er muss am Ball bleiben. Und das Gleiche muss jetzt der Begleiter aus dem pädagogischen Atom, der muss wollen, der muss es einsehen, der muss am Ball bleiben. Das heißt also jetzt, wir müssen überzeugen. Wir haben jetzt, ich sage jetzt mal einen Elternteil, den wir überzeugen müssen. Und wichtig ist auch noch mit dem Kind klar zu machen, das geht, das lohnt sich. Jetzt. Wie verspeist man einen Elefanten? In kleinen Stücken. 100 Stunden hört sich, boah, leck an, ne? Aber eine Viertelstunde am Tag, das ist jetzt unter der Schmerzgrenze und da müssen wir bleiben, sonst wird das nichts. Jetzt können wir, um Eltern zu überzeugen, ihnen vorrechnen, wie täte jetzt die Schule zunächst einmal diese Forderung, täglich eine Viertelstunde zu üben. Jetzt werden Sie sagen, naja, das alles täglich eine Viertelstunde üben, das weiß ich eh schon. Ich werde Ihnen noch mehr dazu sagen. Aber täglich eine Viertelstunde zu üben, das hört sich nach etwas an, was ich machen kann. Und das ist ganz unglaublich wichtig. Aber wenn ich jetzt die Schule habe, mit 24 Kindern pro Klasse, und jedes Kind sollte einzeln, und das ist jetzt ganz wichtig, eine Viertelstunde Übungsgelegenheit bekommen, dann rechnen Sie sich aus, es wären bei 24 Kindern, wären das in der Schule 6 volle Stunden. Immer ein Kind würde üben und 23 Kinder kommen in die Gefriertruhe und dann wird auch nicht gerechnet und dann wird auch nicht gebastelt und dann wird auch nicht gesungen und dann wird auch nicht geturnt, weil wir eine Viertelstunde, also es geht einfach nicht. Die Schule ist ganz wichtig, um die Prozesse anzuleiten, aber sie kann dann das nicht übernehmen, das kann sie nicht. Und ganz wichtig ist jetzt fürs Kind der Deal. Das heißt, das Kind muss sich darauf verlassen können, wenn die Viertelstunde um ist, ist die Übungszeit um. Ganz wichtig, wenn der Wecker läutet und das Kind ist mitten im Wort, Schluss. Und wenn die Mama dann sagt, geh Franz, jetzt hast du so schön gelesen, lies halt nur die Zeile fertig. Oder die sagt, wieso macht so die Mama, na, Schluss, mitten im Wort, wenn es sagt, das Kind muss sich verlassen können. Wenn das Kind sich nicht verlässt auf uns, dann sagt es natürlich am nächsten Tag, ja, ich bin doch nicht blöd und setze mich wieder hin. Gestern hat die Mama ewig wieder, dass sie länger lesen soll, das macht das Kind nicht. Also dieser Deal, ganz wichtig. Und jetzt kommen zwei Statements, die uns was zum Nachdenken geben. Stanislas Gehen und Marianne Wolf. Die Bücher lohnen sich. Man kann sie googeln. Man erweist dem Kind keinen Gefallen, wenn man ihm die Freuden des Lesens vorlautet, ohne ihm die entsprechenden Schlüssel an die Hand zu geben. Und Marianne Wolf sagt, diese Arbeit besteht aus einem Teil Entdeckung und diesen Teil harter Arbeit. Und das ist eine Botschaft, die ist ehrlich. Und wir, es ist halt so. Jetzt unser 100-Stunden-Lesetraining. Wie schaut jetzt das aus? Es besteht zunächst einmal aus drei Teilen. Überblick. Der erste Teil, 12 Stunden, jetzt gleich näher erklären, der zweite Teil 40 Stunden, der dritte 48. Wenn Sie das jetzt umrechnen in 4,25 Stunden Einheiten, sind es 400 Übungseinheiten. Und was ist die ganz, ganz wichtige Botschaft? Lesen geht nicht mit nur Fun-Faktor mal so schnell. Es ist toll, dass es wunderbare Materialien gibt, es ist alles toll. Aber wie Marianne Wolf sagt, ein Teil Entdeckung, viele Teile harte Arbeit. Keine, das ist einfach die ehrliche Botschaft. Jetzt, wenn wir also als Fachperson das begleiten, dann müssen wir das aufbereiten und anleiten. Das heißt, wir müssen jetzt den Eltern sagen, wie tun wir mit dieser Viertelstunde täglich. Das Kind kann eventuell vorher ein bisschen Lerngymnastik machen, Sie kennen ja das Kind schon, wissen, was gut tut, und dann beginnt diese Viertelstunde, wir stellen sie ein. Diese Übungen, die wirklich den Sinn haben, das Kind erst einmal so weit zu bringen, dass es dann mit Antonin zum Beispiel voller Freude lesen, üben kann, das Kind also da auf diese Stufe zu hieven, die müssen natürlich verpflichtend sein. Von Montag bis Freitag, an den Schultagen, Wochenende und Ferien kann man freiwillig machen. Täglich eine Viertelstunde und ganz wichtig, diese Zusage einhalten. Das ist die Conditio sine qua non, sonst ist die Motivation des Kindes sofort im Keller. Was kann man jetzt machen am Anfang? Nur so zum Warmwerden für die ersten eine Woche, zwei Wochen. Sie kennen die Eltern und Kinder, mit denen Sie arbeiten, das heißt, das liegt dann bei Ihnen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, fangen wir mal die Viertelstunde an, dass du das Benenntempo, die Benenngeschwindigkeit übst, mit Buchstabenkärtchen, mit Silbenkärtchen. Zählt alles schon zu dieser Viertelstunde, aber es ist wirklich nur zum Warmwerden mit dem Training. Dann das nächste, Wörter ab- und aufbauen, eine ganz tolle Sache, Wortkärtchen, bei dem die Kinder einen Buchstaben weglassen, bis zum Anfangsbuchstaben und dann wieder aufbauen. Auch das, man könnte dann 5 Wortkärtchen mitgeben und danach weiterer Lesestoff. Und jetzt kommt das ganz Faszinierende, alles geht, alles ist möglich. Und wenn Eltern so ein Lese, einsteigen in so ein Lesecoaching, wenn sie einsteigen, in diese Viertelstunde, dann werden sie sehen, eine nie große Menge an Büchern in relativ kurzer Zeit, halbes Jahr oder so zusammenkommt, wie viel Stoff das Kind liest. Und dann wird auch klar, dass ein Leseblatt am Tag, dass das einfach vollkommen unzureichend ist. Es reicht natürlich für die Kinder, die auf Lesen so anspringen, dass sie sich dann ihre Leseübungszeit selber holen. Das ist ganz klar. Solche Kinder gab es früher mehr und gibt es heute eben weniger. Warum auch immer, es ist halt so. Aber wir sollten da eben unterstützen. Wie kommen die Kinder und Eltern erstmal in so einen Übungsprozess hinein? Und dann, wie überwachen wir das? Es ist ganz, ganz einfach. Es ist sehr, sehr einfach. Ich habe für die Kinder, es kostet praktisch nichts, ich habe für die Kinder immer ein Trainingsbuch gemacht. Spiralbindung, das 100-Stunden-Trainingsbuch. In diesem Trainingsbuch waren Uhren drin. Und diese Uhren waren der sichtbare Nachweis darüber, dass das Kind geübt hat. Und jetzt sind alle, also eine Viertelstunde, die abgeübt wurde, wird rot geschraffiert oder, also die Kennzeichen. Rot war die Farbe für lautes Lesen. Denn auch da bin ich in meiner Erfahrung vollkommen konform mit dem, was Stanislas Dehaene sagt, dieser Leseforscher, der ein wunderbares Buch über das Lesen geschrieben hat, der sagt, am Anfang ist es unglaublich wichtig, dass laut gelesen wird, dass die auditiv-visuelle Brücke verstärkt wird. Das heißt, dass die Kinder wirklich ihre Viertelstunden laut üben. Was ist passiert, wenn eine Stunde abgeübt ist? Dann unterschreibt der Betreuer, dass diese Stunde wirklich abgeübt wurde und das Kind bekommt einen Aufkleber und es geht zur nächsten Seite. Das heißt also jetzt, es wird kontrolliert. In der ersten Trainingsphase, bei diesen 12 Stunden, nach immer 4 Übungseinheiten, das heißt also jede Stunde, in der zweiten und dritten Trainingsphase werden dann immer 2 Stunden, also 8 Übungseinheiten von der Lehrerin kontrolliert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt der erste Abschnitt geschafft ist, dann kann man, also ich erzähle jetzt einfach, wie ich es gemacht habe, mit großem Erfolg und wie viele Kolleginnen übernommen haben. Es gab dann einen Lesepass. Der Lesepass ist vorher schon hergerichtet worden. Die Kinder konnten sich eine Farbe aussuchen und es wurde da ein Bild hineingeklebt. Liegt dann draußen auch auf meinem Tischstück, da können Sie es nochmal aus der Nähe anschauen. Und dieser Lesepass hat also auf der Innenseite hat er den ersten und zweiten Abschnitt Und wenn man dann zuklappt, auf der Außenseite ist der dritte Abschnitt. Und wenn jetzt der erste Abschnitt geschafft wurde, dann gibt es eine Unterschrift, ein Siegel und du bist nun eine geprüfte Leseanfängerin. Der Preis, ich habe dann auch immer einen kleinen Preis gegeben, der war da eigentlich nur ein Spiel, denn der Slogan, der dazu passt, heißt: Wer lesen lernt, braucht viel Geduld. Diese Botschaften sind auch so wichtig. Wir Lehrer oder wir Lehrpersonen sind ganz wichtige Opinion-Leader. Also die Slogans, die wir verbreiten, die sind für die Kinder wichtig. Und Lesen braucht einfach Zeit. Und die erste Leseprüfung war, das Kind hat von mir, durfte sich aus seiner Lesemappe einen Text aussuchen, selber erst einmal, kleine Stufe, den es vorgelesen hat. Dann der zweite Abschnitt, 40 Stunden. Da war es jetzt so, dass jeweils schon eine Viertelstunde laut lesen, die zweite Viertelstunde durfte leise gelesen werden, durfte aber auch immer laut gelesen werden, nur sie durfte auch leise, die dritte wieder laut, die vierte wieder leise und die Kinder durften für die zweite Farbe, für das Grün, was bei mir grün ist, durften sie eine Farbe aussuchen, die sie wollten. Rot war immer lautes Lesen. So, jetzt auch die zweite Stunde und der Frosch hat sich schon wieder hineingeschnitten in meiner Animation, der sollte jetzt erst kommen. Und da oben ist es auch ein Aufkleber, der ist hier. Das heißt, dass wir jetzt noch immer zwei Stunden sind, die Lehrerin, Lehrperson, Trainer, wer auch immer, wer das auf der fachlichen Seite begleitet, abgeübt. Seht ihr, das war da wieder. Und jetzt zweiter Abschnitt geschafft. Jetzt. Ja, das war jetzt der zweite mit den 40 Stunden, genau. Ich sage dann gleich nochmal was zu dieser wie sich das erstreckt. Aber jetzt erst einmal dann eine zweite Leseprüfung mit einem Arbeitsblatt. Da gibt es ganz tolle von Schubi, Lesen und Verstehen. Ich habe den Kindern dann auch einen Witz zum Lesen gegeben, den sollten sie mir erzählen. Und dann habe ich ihnen meistens noch den Witz des Witzes gesagt, dass sie den anderen Kindern erzählen konnten, weil Witze zu verstehen ist ja gar nicht so einfach, ne, für Kinder. Dann gab es wieder einen Preis nach dieser zweiten Phase. Das war dann, also bei mir war das immer eine Wasserpistole oder so ein Propellerspiel und irgendwas Schulisches. Also echt, ich habe den Kindern wieder echte Tafeltreiben gegeben. Echt, die richtige Tafel. Nicht so Pflastertreiben, die es im Spielwarengeschäft gibt, sondern ein paar bunte, fünf Treiben dürfen die mal aussuchen. Kostet gar nicht viel, gell? Aber es ist einfach toll, Tafeltreiben. Und der Slogan war, na, magst du? Nun hast du Erholung verdient. Deshalb ein Spiel, Wasserpistole, war dann oft auch Sommer, denn ich habe immer im Januar der ersten Klasse damit begonnen und dann war das also eben ein ganzes Stück später im Jahr. Dann auch hier wieder der Pass und dann der dritte Abschnitt. Das wiederholt sich jetzt, das heißt aber, beim dritten Abschnitt musste nur noch eine Viertelstunde laut gelesen werden. Das heißt also, der direkte Einsatz des Helfers aus der pädagogischen Atom wird natürlich zurückgenommen. Am Anfang ist er am wichtigsten, aber er soll es begleiten, er soll es überwachen und es gibt dann wieder für jeweils zwei Stunden einen Aufkleber. Und dieser dritte Abschnitt dauert bis weit in die nächste Klasse hinein. Und das ist jetzt wieder diese Botschaft, wir haben es hier mit einer Langzeiterwerbung zu tun, nicht mit etwas, was ganz schnell einfach so kommt. Und deshalb ist es eben auch so, dass viele Leser nie in diese dritte Phase hineinkommen. Das heißt, sie stopfen sich mühsam durch die Schule durch und dann hinterher wird es so schnell wie möglich wieder abgebaut. Und wenn der letzte Abschnitt geschafft ist, dann gibt es noch mehr eine Leseprüfung. Es wird eine Geschichte vorgelesen, die das Kind von der Lehrerin bekommt. Es werden Fragen dazu beantwortet, ein Arbeitsblatt. Und dann liegt schon eine ganze Zeit, bevor die dritte Leseprüfung ist, liegt ein Buch da, das hat sich das Kind selber ausgesucht. Ich habe immer einen Stoß Bücher zur Wahl den Kindern schon gezeigt, habe gesagt, schau, wenn du deine Leseprüfung die letzte hast, welches Buch hättest du gern? Habe mit den Eltern geredet, das Buch wurde gekauft und war für dieses Kind dann schon auf Halde und wurde dann feierlich überreicht. Und der Lesepass hieß dann jetzt, bist du ein geprüfter Lesemeister? Natürlich, wir haben gegendert oder eine Lesemeisterin, das ist ganz klar. In diesem Fall, sonst über das Gender könnte man auch viel sagen, ist wurscht. Aber jetzt auf alle Fälle. So. Nun gut, jetzt noch einmal die zwei ganz wichtigen Zitate. man erweist dem Kind keinen Gefallen, wenn man ihm die Freude des Lesens vorgaukelt, ohne ihm die entsprechenden Schlüssel an die Hand zu geben. Und diese Arbeit besteht aus einem Teil Entdeckung und vielen Teilen harter Arbeit. Und wo ist der didaktisch richtige Ort? Der ist zwischen dem phonologischen und diesem lexikalischen. Und wenn das Kind hier das beschritten hat, dann ist es am Schluss gut in der Lage, in so ein Programm wie Antonin einzusteigen, auch schon im letzten Drittel ist es in der Lage, dann greifen diese Programme, bei denen Leseverständnis gefragt ist. Und jetzt nochmal die Vorteile. Was ist das Besondere? Also es ist klar als Pflicht ausgewiesen. Und das ist wichtig für, erstens, schwache Schüler, die brauchen einfach dieses Verpflichtende. Und es ist auch wichtig für die Eltern, dieses Verpflichtende. Und wenn Sie Fragen dazu haben, wie geht denn das mit den Eltern? Ich bin auch draußen und beantworte das noch gerne. Die Überzeugung ist wichtig, aber eine Viertelstunde, also da sind Sie einfach gefragt in der Überzeugung. Aber das Programm an sich wirkt, wenn beide zusammenhelfen. Also es führt zu einem exponentiellen Wachstum der Lesefähigkeit. Es wirkt fast Wunder. Und dann sind die Kinder so weit, wirklich sich am Lesen zu delektieren. Es lässt die Freiheit, auch schneller voranzukommen, denn ich kann Ferien und Sonntage nutzen. Dann, es nimmt auch Eltern in die Pflicht, weil wir halt, siehst du, das ist wieder, gell? Aber es geht gleich weiter. Weil die Eltern als Lesecoach also ein wichtiger Teil auch der Literalisierung ihrer Kinder sind. Und eine Viertelstunde am Tag, wenn es ernst genommen wird, ist machbar, auch wenn es keine Kleinigkeit ist. Es macht Übungszeit sichtbar. Ganz, ganz wichtig. Also was zum Beispiel meine Schüler erzählt haben, sie haben diese Übungsbücher dann zu den Großeltern mitgenommen und so, schau, Oma, Opa, so viel habe ich jetzt schon geübt. Das heißt, also, Übung wird sichtbar, ein ganz starker Reiz. Und es schafft Zugang zu Büchern und das wünschen wir uns eigentlich für alle Kinder. Und wenn diese Viertelstunde einen festen Platz im Tag hat, zum Beispiel am Abend beim Zubettgehen, dann ist das etwas, was wirklich machbar ist. Und ich möchte Ihnen ganz zum Schluss noch eine Weisheit aus dem fernen Osten mitgeben. Auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Und dass Sie die Kinder, die zu Ihnen kommen, gut begleiten auf diesem Weg. Also das wünsche ich Ihnen.